Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit.
Liebe Rasengeflüstergemeinde, ich melde mich ein zweites Mal in dieser Woche. Ja, die Folge mit Benny Kirsten am Montagabend hat großen Spaß gemacht, hat auch für ein tolles Feedback gesorgt. Freue mich immer sehr, da von euch zu lesen. Und ich hatte mir fest vorgenommen, auch schon als ich über die Veränderungen beim Rasengeflüster nachgedacht habe, natürlich etwas zum Super Bowl zu machen, zu dem größten Einzelsportereignis, das es auf der Welt gibt. Ich verfolge den Super Bowl seit den 90er Jahren. Anfangs habe ich immer versucht, diese Regeln zu verstehen und auch diesen ganzen Hype zu verstehen. Meistens bin ich dann nach dem ersten Viertel oder spätestens in der Halbzeit eingeschlafen. Aber mittlerweile, seit der Jahrtausendwende, ist der Super Bowl für mich eigentlich Pflichtprogramm. Und das gehört einfach dazu. Es ist ein großes Spektakel, natürlich in diesem Jahr in abgespeckter Form. Also aufgrund von Covid-19 müssen da Abstriche gemacht werden. Aber zwei Teams stehen sich gegenüber, zwei richtig gute Teams. Und darüber will ich jetzt reden, und zwar mit einem echten Experten aus dem Hause des Zone.
Unser Interview.
Ich freue mich sehr. Der Football-Experte von The Zone, Adrian Franke, ist da, ist in der Leitung. Adrian, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Adrian, persönlich, der wievielte Super Bowl ist das, den du miterlebst, den du verfolgst?
Den ich verfolge, müsste es jetzt ungefähr der 11. sein, würde ich sagen. Beruflich der 5.
Ja, dann dürfte ja der erste gewesen sein in Tampa, wo die Pittsburgh Steelers gewonnen haben, oder?
Ganz genau.
Sehr schön. Und das war das letzte Mal Tampa, 2009 in Tampa. Wie gesagt, die Steelers gewannen damals gegen Arizona, kann ich mich auch ganz gut erinnern. Tampa jetzt zum 5. Mal Austragungsort des bedeutendsten Football-Matches, was es auf dem Planeten gibt. Aber in diesem Jahr müssen wir ganz ehrlich sagen, es wird alles ein bisschen anders sein.
Ja, es wird schon alles sehr anders sein. Es gibt natürlich Fans im Stadion, klar. Hm. Es wird Fans geben, ich glaube, gute 22.000 insgesamt, von denen einige Tickets wurden von der NFL an Mitarbeiter des Gesundheitswesens eben zur Verfügung gestellt, die schon geimpft sind. Aber es wird auch ein kleines Fankontingent sozusagen geben. Aber klar, es wird alles anders sein. Es ist ja jetzt schon alles anders in der Vorbereitung gewesen. Die ganzen Media Days und das alles findet natürlich alles auch virtuell statt. Und so die mit die spannendsten Fragen unter der Woche eben tatsächlich, sind alle Spieler negativ getestet? Gibt es keine positiven Fälle mehr? Also ja, sehr, sehr ungewöhnlich auch von der Vorberichterstattung her und gleichzeitig natürlich der erste Home Super Bowl so gesehen, den wir in der NFL bisher erleben.
So, und da gehen wir jetzt mal in Medias Res. Du hast einige Sachen schon aufgemacht, und zwar hast du die Problematik mit Covid natürlich nochmal aufgebracht. Das scheint ja wohl so zu sein, dass doch der ein oder andere Fall schon aufgetreten ist, wenn ich das bei Kansas richtig gesehen habe.
Ja, also es gab, man muss ja immer unterscheiden bei der NFL, es gibt ja dann, ist immer die Frage, ob man positiv getestet wurde oder ob man ein Close Contact war von einem, der positiv getestet wurde. Und bisher unser Stand heute ist, dass es Close Contacts waren, nur in Anführungszeichen. Die Geschichte dahinter ist auch doch schon recht kurios. Und zwar hatten die Chiefs sich wohl einen Friseur extra einfliegen lassen, der mehrere Tage in Quarantäne war, jeden Tag getestet wurde, jeden Tag negativ getestet wurde. Und als er dann, ich glaube, es war beim Backup Center, gerade dabei war, die Haare zu schneiden, kam dann auf einmal wohl dringend rein, ach, übrigens, der letzte Test, der ist gerade zurückgekommen und du bist doch positiv getestet. Was natürlich ein absoluter Wahnsinn ist, wenn man sich das mal überlegt. Aber ja, deswegen haben wir da jetzt einige Close Contacts. Bisher die Tests, danach alle anderen bei den Spielern waren negativ und hoffen wir mal, dass es auch dabei bleibt.
Wahnsinn, oder? Also was man da wieder entdeckt, dass wie eitel die Männerwelt auch ist, das entdecken wir ja auch bei anderen Sportarten. Ich erinnere mich da an den Fußball, das mit ihren Frisuren und mit ihren Friseuren, das ist ihnen unheimlich wichtig, den Sportlern.
Ja, muss alles sitzen, wenn die ganze Welt zuschaut.
Na, ja, also im Vorjahr bei Jennifer Lopez habe ich das gut verstehen können, aber bei den Footballern, okay. Das wissen wir. Tampa, was haben die von diesem Super Bowl? Sie sind Austragungsort, aber sie haben natürlich nicht die Präsenz und auch diese mediale Präsenz in dieser Woche, wie sie sie sonst haben würden.
Ja, man kann es wirklich, es ist schwer zu vergleichen, weil es es auch einfach so noch nicht gab. Ich meine, den Satz haben wir dieses Jahr schon so oft gesagt, in allen Bereichen, glaube ich, und natürlich auch in der NFL, wenn ich zurückdenke, wie zum Beispiel der Draft aussah oder Roger Goodell, der NFL-Commissioner, aus seinem Kellerstudio irgendwie die Picks vorgelesen hat. Und ja, insofern, klar, es ist alles anders, man kann es nicht mit einem normalen Super Bowl so gesehen vergleichen. Ich bin trotzdem sicher, wenn ich die NFL, so wie ich die NFL kenne, dass sie eine entsprechende Show daraus machen werden.
Davon ist fest auszugehen. Du hast gesagt, zum ersten Mal hat eine Mannschaft quasi Heimvorteil. Was ist der Heimvorteil in diesen Zeiten wert, wo eben nur 22.000 in das Stadion dürfen? Und da ist natürlich auch ein Teil Fans von den Kansas City Chiefs dabei.
Ja, wahrscheinlich wirklich eher struktureller Natur. Wir haben dieses Jahr wirklich, wenn man auf diese Saison schaut, und da gibt es ja jetzt auch schon entsprechende Analysen und Auswertungen, hat man wirklich gesehen, dass der Heimvorteil fast verschwunden ist. Also die NFL hat ja normalerweise schon einen gewissen Heimvorteil mit Fans, mit Lautstärke und so weiter. Das war dieses Jahr kaum gegeben. Also Heimvorteil in der NFL dieses Jahr gab es kaum. Die allermeisten Spiele waren natürlich auch wirklich Geisterspiele, komplett ohne Zuschauer. Dann gegen Ende der Saison gab es hier und da mal ein paar Zuschauer mehr im Stadion. Struktureller Natur insofern, denke ich, der Vorteil, dass die Buccaneers eben keine Reise, ich will jetzt nicht Strapazen nennen, aber keine Reise generell haben. Also die Chiefs werden natürlich dann auch erst kurz vor dem Spiel nach Tampa kommen. Das ist das generelle Corona-Protokoll jetzt gewesen. Also wenn die Buccaneers nicht im Super Bowl gestanden oder es nicht im Super Bowl geschafft hätten, wenn es die Packers gewesen wären, dann wären die Packers auch erst ein paar Tage vorher nach Tampa gekommen. Und die Buccaneers natürlich sind schon die ganze Zeit vor Ort. Also insofern vielleicht so ein kleiner Vorteil, was das Drumherum angeht. Im Spiel selbst, denke ich, wird es keinen großen Unterschied machen. Also ich denke, da wird sich die Waage halten.
Freitag reisen sie wohl an, habe ich irgendwo gelesen.
Genau,
die Kansas City
ja.
Chiefs und werden dann so das Gefühl für Tampa bekommen. Wobei, ganz neu ist alles ja nicht, weil beide Teams haben sich ja in dieser Saison schon mal gegenübergestanden. Wir haben jetzt schon 5 Minuten geredet und wir haben noch nicht einmal den Namen Tom Brady in den Mund genommen. Der überschattet ja alles eigentlich, diesen ganzen Super Bowl. Es ist sein 10. Super Bowl. Dass er der größte aller Zeiten ist, darüber muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr reden, seitdem er das jetzt eben auch mit Tampa geschafft hat, zum ersten Mal ein Heimteam in diesen Super Bowl geführt hat. Wie siehst du seine Rolle im Super Bowl 55?
Ja, historisch natürlich, von der historischen Einordnung her ist es schon unglaublich. Du hast gerade gesagt, 10. Super Bowl, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass keine andere Franchise, außer natürlich den Patriots, mit denen Brady bisher alle seine Super Bowls gespielt hat, keine andere Franchise mehr als 8 gespielt hat und kein anderer Spieler mehr als 6, ist es natürlich historisch, also völlig absurd. Da gebe ich dir auch voll recht. Diese GOAT-Debatte muss man, glaube ich, nicht mehr groß führen. Ja, seine Rolle ist absolut kritisch, keine Frage, weil diese Offense, die Tampa Bay spielt, ist schwierig und verlangt viel vom Quarterback. Und wir haben letztes Jahr das gesehen mit James Winston, dass da auch viel Explosivität mit drin sein kann und auch mit Winston drin war. Aber natürlich auch die Offense insofern schwierig ist, als dass der Quarterback eher dazu verleitet wird, viele Fehler zu machen. Und bei Winston waren es dann viele Interceptions vor allem. Bei Brady haben wir das am Anfang der Saison auch gesehen. Da hatten sie noch mehr Probleme. Und das wurde aber dann immer besser in der zweiten Saisonhälfte. Und jetzt ist es wirklich eine Offense, die eben auch ganz krass davon lebt, wie Brady das alles zusammenführt auf dem Feld und wie er diese Waffen, die sie ja nun mal auch haben, also die individuelle Qualität um ihn herum, ist natürlich sehr, sehr hoch, was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum er nach Tampa wollte. Aber er führt es halt alles auf dem Feld auch zusammen.
Und es muss man auch sagen, hier in Deutschland ist er so der Hero, der American Footballer schlechthin. Viele kennen nur Tom Brady. Aber es ist einer, der in den Staaten auch sehr polarisiert. Also es gibt niemand, der zu Brady keine Meinung hat, aber es gibt eben nicht nur die, die ihn durchweg positiv sehen.
Ja, das stimmt. Ich meine, das kommt natürlich immer, kennen wir ja hier auch, wenn wir über Fußball reden oder was auch immer, irgendwelche andere Sportarten, kennen wir immer, wer lange viel Erfolg hat, der polarisiert immer auf die eine oder andere Art, hat jeder dann eine Meinung. Bei Brady, glaube ich, ist es eben, also von meiner Seite aus, ich kann eigentlich nur das Sportliche eben sehen und den Hut davor ziehen, weil, also ich habe ja gerade diese ganzen historischen Marken gesagt, das wird wahrscheinlich auch lange, wenn überhaupt, wird es sehr lange kein Spieler knacken. Klar, da gibt's dann Debatten von hier, wo wurde er vielleicht mal von den Schiedsrichtern bevorteilt und den einen oder anderen Skandal dann drumherum, Deflategate und so weiter. Also es gibt natürlich auch viele Stories dann drumherum, an denen man sich wunderbar auch abarbeiten kann. Aber rein, ich glaube, also rein, wenn wir aufs Sportliche schauen, kann man eigentlich nicht viel andere Reaktion haben, als den Hut vor ihm zu ziehen.
Siehst du ihn noch mit 45 spielen? Weil es hat er ja in dieser Woche so angekündigt, nach dem Motto, ja. Könnten wir das durchaus vorstellen.
Ja, ich meine, er ist halt voll darauf aus, Grenzen zu pushen. Das ist ja wirklich das, was ihn auch jetzt maßgeblich noch antreibt. Und gewonnen hat er halt alles. Sollte er jetzt noch einen Super Bowl mit Tampa gewinnen, dann hat er wirklich alles geschafft, noch mit einem anderen Team den Super Bowl zu gewinnen. Das Ziel für ihn ist, glaube ich, wirklich, wie weit kann ich das pushen? Und wenn ich jetzt die Saison dieses Jahr anschaue und das vor allem, wenn wir es mal vergleichen mit den anderen älteren Quarterbacks, wie Drew Brees zum Beispiel in New Orleans oder Philip Rivers, der jetzt gerade zurückgetreten ist, oder Ben Roethlisberger in Pittsburgh. Diese Quarterbacks, da sieht man, dass sie abbauen, dass sie physisch auch abbauen. Und bei Brady sieht man das noch nicht. Und er ist der älteste von den allen. Deswegen ich kann mir das absolut vorstellen. Ich vermute, es wird irgendwann die Saison kommen, das kann nächstes Jahr sein, das kann in 2 Jahren sein, das kann in 3 Jahren sein, es wird irgendwann die Saison kommen, wo einfach dann der krasse Drop-off kommt, wo er physisch halt einfach dann den krassen Drop-off erlebt. Und dann wird er zurücktreten. Aber solange er noch auf dem Level spielt, wie er es aktuell spielt, glaube ich, wird er auch weitermachen, auch mit 45.
Wie wird wohl sein ehemaliger Trainer in Boston, also bei den New England Patriots, Bill Belichick, das Spiel sehen am Sonntag?
Ja, das ist natürlich auch eine wunderbare Storyline um das Spiel drumherum. Im Endeffekt, glaube ich, wird er das Spiel schauen und sich für Brady freuen oder wird für Brady auch die Daumen drücken, weil die beiden haben, und Brady ist ja auch bei den ganzen Interviews jetzt im Vorfeld vom Super Bowl, hat er das ja auch mehrfach betont. Die haben so viel zusammen erlebt und so lange zusammengearbeitet und so eng zusammengearbeitet. Klar, hätte Belichick wahrscheinlich in der perfekten Welt, bleibt Brady bei den Patriots und gewinnt vielleicht noch einen Ring mit denen und hört dann auf. Aber die beiden haben schon sowieso alles irgendwie neu geschrieben, was der Sport an ist nicht machbar, kann nicht sein, kann man nicht schaffen, zu bieten hat. Da haben sie sowieso schon alles neu geschrieben. Deswegen, glaube ich, wird Belichick im Endeffekt den Super Bowl ganz entspannt schauen und wird sich freuen, falls Brady gewinnt.
Wenn du mich aber jetzt fragen würdest, Adrian, welchen Quarterback ich für meine Franchise am liebsten haben würde, würde ich nicht Brady sagen, sondern würde ich eher Mahomes sagen, weil das ist natürlich der Typ, der kommende Quarterback, wobei kommende kann man ja schon mal gar nicht sagen, er ist ja schon alles gewesen, er hat den Super Bowl letzte Saison gewonnen und er hat so eine überragende Saison gespielt und das gelingt nicht jedem Titelverteidiger und das ist natürlich auch eine Stärke von Patrick Mahomes, auch weil er ein großartiger Leader ist.
Ja, also Mahomes ist ganz klar für mich jetzt. Ich meine, dieses Jahr haben wir einen Aaron Rodgers Elite-Saison nochmal gesehen.
Der wird auch MVP, oder?
Das denke ich auch, dass der MVP wird. Auch zu Recht, weil in der Regular Season fand ich, war er der beste Quarterback und der wertvollste Spieler dann damit auch. Aber Mahomes ist der Spieler, der die nächsten 10 Jahre dieser Liga prägen wird. Also da, ich glaube, da lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man das sagt. Es sind halt zwei Sachen. Also auf der einen Seite kann er super innerhalb der Struktur der Offense spielen. Der kann alles umsetzen, was die Offense ihm gibt. Und die Offense gibt ihm natürlich auch viel. Das ist auch klar. Andy Reid ist ein super Coach. Er hat tolle Spieler um sich herum. Allen voran natürlich Kelsey und Tyreek Hill. Das kann er alles super umsetzen, aber er kann halt auch selbst kreieren. Also gerade wenn man die beiden Quarterbacks vergleicht, Brady macht im Prinzip alles aus der Pocket. Also Brady geht kaum mal irgendwie, dass er weiter nach links, nach rechts geht mit dem Ball in der Hand und dann aus der Bewegung den Ball wirft. Mahomes kreiert noch unheimlich viel selbst, dass er den Pass Rush nochmal ausweicht und dann spät nochmal den Ball über die Mitte wirft und der kommt halt auch an, weil er natürlich auch das Armtalent dafür hat und so weiter. Also ja, Mahomes ist schon die perfekte Mischung, wenn man so will. Und glaube ich, wird eben wirklich der prägende Quarterback der nächsten 10 Jahre in der NFL sein.
Wenn ich mir die Quoten anschaue, wenn ich die Berichte sehe und lese aus den Staaten, auch deine, dann ist es aber schon so, dass auch Kansas mit Mahomes, vor allen Dingen mit dieser starken Offense, der Favorit ist für den Super Bowl, oder?
Ja, leichter Favorit, würde ich glaube ich sagen. Sie sind halt für mich nochmal ein Ticken besser darin, ihre PS auch wirklich auf den Platz zu bringen. Das ist so für mich der maßgebliche Unterschied. Also die Buccaneers, wenn wir rein die individuelle Qualität gegenüberstellen würden, dann könnte man echt auch argumentieren, dass die Buccaneers sogar den besseren Kader haben, insgesamt betrachtet. Aber ich glaube zum einen, so gut Brady auch immer noch ist, Mahomes ist mittlerweile einfach besser. Das ist mal der eine Punkt. Und dann sind die Chiefs eben vor allem offensiv doch nochmal ein bisschen besser darin, das, was sie haben, auch wirklich aufs Feld zu bringen. Und bei den Buccaneers hat man häufiger mal noch den Eindruck gehabt, dass da noch bisschen Sand im Getriebe war, was ja vielleicht liegt teilweise an Bruce Arians, aber es kann natürlich auch an der Kombination Brady-Arians liegen, dass sie sich noch mehr finden müssen. Und bei den Chiefs ist es halt wirklich eine extrem gut geölte Maschine, die dann auch super schwer zu verteidigen ist. Wir haben ja verschiedene Ansätze gesehen. Defenses versuchen, sie aggressiv zu spielen. Dann erwischen sie dich mit den Big Plays. Dann spielen Defenses, so wie jetzt die Bills im Championship-Game, eher zurückhaltender. Dann werfen sie den Ball dauernd kurz und kurz und kurz und holen Yards nach dem Catch. Und machen halt einfach kaum gravierende Fehler. Und dann wirst du in jedem Fall, wird Tampa, da würde ich mich festlegen, wird Tampa mindestens 30 Punkte brauchen, um das Spiel zu gewinnen.
Was sind die Kernpunkte, auf die man achten sollte in der Nacht zum Montag? Was wird das für ein Spiel? Du hast schon gerade gesagt, mit den 30 Punkten. Also es wird, glaube ich, nicht der Super Bowl werden, wie vor 2 Jahren war es, glaube ich, wo New England gegen die LA Rams so ganz hauchdünn und wo es wirklich ein punktearmes Finale gewesen ist.
Naja, 13-3 oder sowas war das am Ende. Das denke ich nicht. Dafür sind beide Offenses aber auch zu stark. Ich glaube, es wird ein offensiv geprägtes Spiel, in dem letztlich halt das Team gewinnt, was einmal seine offensiven PS besser auf den Platz bringt und was defensiv vielleicht die ein, zwei Big Plays mehr setzen kann. Das kann ein Turnover sein, das kann irgendwie ein kritischer Stop by Third Down sein, irgendwas in der Richtung. Und da für mich so das Kern-Matchup, glaube ich, das ganz, ganz entscheidend sein wird, ist, schaffen es die Buccaneers mit dem Four-Man-Rush, also ohne zu blitzen, nur der Pass-Rush mit vier Spielern, schaffen sie es damit, zu Mahomes zu kommen. Weil die Chiefs Offensive Line ist ziemlich angeschlagen, beide Starting Tackles fehlen, das ist natürlich eine ziemliche Schwächung. Tampa will eigentlich blitzen, die wollen eigentlich aggressiv sein, aber Mahomes ist der beste Quarterback gegen den Blitz in der NFL. Das heißt, das ist nicht so der ideale Weg, das haben die Buccaneers auch gespürt in dem Regular-Season-Spiel. Da wurden sie einige Male böse verbrannt, wenn sie das versucht haben. Haben sie aber jetzt vielleicht die Qualität eben, dadurch, dass die Chiefs auch angeschlagen sind, um mit vier Pass-Rushern zu Mahomes zu kommen und mehr Spieler in Coverage abzustellen. Wenn sie das konstant übers Spiel schaffen, glaube ich, dann haben die Buccaneers, das ist die beste Chance, glaube ich, für die Buccaneers, um es dann mit der eigenen Offense eben gewinnen zu können.
Du hast das Saisonspiel schon erwähnt, das war eine klare Sache für Kansas. Spielt das noch in irgendeiner Form eine Rolle?
Man kann natürlich Takeaways daraus mitnehmen und da kann man direkt an das anknüpfen, was ich gerade gesagt habe. Also zum einen, wie die Buccaneers versucht haben, es zu spielen, sind in das Spiel reingegangen und gesagt, wir sind eine aggressive Defense, wir sind eine Blitzing-Defense, wir wollen Man-Coverage spielen, wir wollen defensiv nicht nur reagieren. Und das haben sie ein Viertel gemacht und dann haben die Chiefs sie komplett die Hosen runtergezogen, muss man so klar sagen. Also die Chiefs haben komplett dominiert. Tyreek Hill hatte, glaube ich, 200 Yards im ersten Viertel oder ein bisschen mehr als das erste Viertel und das Spiel schien entschieden zu sein. Und dann haben die Buccaneers defensiv umgestellt. Dann haben sie mehr Zone-Coverage gespielt, ein bisschen zurückhaltender, weniger geblitzt, haben, wenn man so will, ein bisschen konservativer gespielt. Und das hat deutlich besser für sie funktioniert. Und dann kamen sie auch in das Spiel nochmal zurück. Also das wäre so ein Takeaway. Und dann aber auch auf der anderen Seite, die Perspektive geht fast ein bisschen unter, die Chiefs waren letztlich die Defense in diesem Spiel, die Brady sehr, sehr aggressiv gespielt haben, ihn viel geblitzt haben, auch mal 6 Pass-Rusher gebracht haben, nicht mal nur 5, sondern gleich 6, und damit Erfolg hatten. Und das wird natürlich die spannende Frage sein, ob sie das nochmal wiederholen können oder ob Tampa Bay da inzwischen offensiv auch bessere Antworten hat.
Wir haben jetzt schon über die Quarterbacks geredet. Kannst du vielleicht noch von jeder Mannschaft einen Spieler rausgreifen, auf den man am Sonntag in der Nacht zum Montag ganz besonders auch noch mit achten sollte?
Ja, also bei den Chiefs wäre es dann Travis Kelce für mich. Der Tight End ist so der Motor der Offense, wenn man so will, wenn man mal Mahomes ein bisschen ausklammert. Der wird halt unheimlich viel im Kurzpassspiel eingesetzt und in der Mitte des Feldes eingesetzt. Und gerade falls Tampa Bay vielleicht ein bisschen passiver spielt, so wie wir es jetzt eben von den Bills gesehen haben gegen Kansas City, dann öffnen sich eben auch Räume zwischen den Linebackern und den Safeties, also eben in diesem mittellangen Bereich des Feldes. Und da ist Travis Kelce natürlich so derjenige, der da am meisten profitiert. Bei den Buccaneers, mein Tampa hat natürlich richtig viele Waffen offensiv, aber wenn wir mal da auf die Defense gucken, so jemand wie ein Shaq Barrett beispielsweise, der Pass-Rusher, der es vermutlich dann ja mit einem Backup-Tackle zu tun bekommen wird. Und der spielt auch eine richtig, richtig starke Saison, ist sehr konstant darin, Druck auf den Quarterback zu bringen. Und das könnte so ein Spieler sein, der vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, 5-mal zu Mahomes kommt und ihn 2-mal sackt oder irgendwas in der Richtung. Und solche Sachen können dann in so einem Spiel natürlich den Unterschied ausmachen.
Und es ist das Duell von zwei Trainerhasen, also von erfahrenen Coaches. Andy Reid hat das Ding letztes Jahr gewonnen, ist sehr erfolgreich mit Kansas, aber auch Bruce Arians stand schon im Super Bowl als Offense-Coordinator mit den Pittsburgh Steelers. Und wer den ein bisschen näher kennenlernen will, dem kann man All or Nothing, zum Beispiel die erste Staffel, wo er damals noch in Arizona Head Coach gewesen ist, ans Herz legen, weil das fand ich auch sehr gut. Es sind zwei sehr erfahrene und ja prägende Trainer der NFL, die sich da gegenüberstehen.
Ja, und ja auch beide so mit ihren Stolpersteinen immer. Also Andy Reid war ja immer so das Thema, der kann halt nicht die großen Spiele gewinnen. Dann kam er immer mit den Eagles ganz, ganz weit irgendwie in Playoffs gespielt, aber dann immer irgendwie Playoffs gescheitert oder einmal im Super Bowl verloren. Und Bruce Arians war so ein bisschen der sehr lange darauf warten musste, dass er mal eine Headcoach-Gelegenheit überhaupt bekommt. Das war ja dann in Arizona eben seine erste NFL-Headcoach-Station. Und da dann halt sich so nach vorne gespielt hat oder so nach vorne gecoacht hat, wenn man so will. Die beiden sind halt auch sehr unterhaltsam auf ihre Art und Weise. Andy Reid auf der einen Seite, der den Ball am liebsten immer werfen würde, so gefühlt. Und auf der anderen Seite Arians, der eben, also auf der einen Seite immer noch sehr oldschool ist, aber dann, wenn er den Ball wirft, dann das halt ultra aggressiv macht. Also viel tief geht, gerade auch bei Early Down, also First Down, Second Down, den Ball wirklich tief werfen will dann, um eine Defense zu überraschen. Und das, deswegen glaube ich halt auch, dass das wirklich ein kleines offensives Feuerwerk eigentlich werden sollte.
Was wird es mit der Halbzeitshow? The Weeknd tritt auf. Letztes Jahr gab es weibliche Power. Dieses Jahr männliche Power, schaust du da als Experte dann rein oder holst du in der Halbzeit selbst auch mal Luft und atmest kurz durch und sagst, ah, ich muss ja erstmal von der ersten Halbzeit ein bisschen erholen und auch schon mal ein bisschen gucken, ob ich ein paar Key Facts für die zweite Halbzeit finde?
Ja, tatsächlich ist es eher von Arbeit geprägt. Also Halbzeitshow habe ich in den letzten Jahren eher dann am Tag danach geschaut meistens, weil in der Halbzeit dann halt oft nochmal zwei, drei Szenen anschauen, gucken, was kann man vielleicht nochmal als Analyseszene verwenden, worauf kommt es in der zweiten Hälfte an. Da kam der Entertainment-Part tatsächlich meistens erst dann so im Nachhinein.
Wie siehst du den Halbzeit-Act? Weil es spielt ja in den Staaten, das kriegt man ja auch in den ganzen Trailern mit, schon eine wichtige Rolle, wer da in der Halbzeit auftritt. Und es ist für den Künstler selbst natürlich der absolute Ritterschlag.
Ja klar, für die Künstler ist es natürlich auch nochmal eine riesen Gelegenheit, sich zu präsentieren. Ich bin sehr gespannt, wie sie es dieses Jahr machen. Also ich weiß noch gar nicht so wahnsinnig viel, wie genau die Umsetzung aussehen wird. Jetzt Corona-bedingt und was sie machen können und dürfen und was nicht. Insofern aus der Hinsicht schon mal wird es auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was überhaupt auf dem Feld dann passieren kann, ob es irgendwie eine abgespecktere Version gibt oder ob sie halt vielleicht ganz viel mit, weiß ich nicht, Special Effects, Feuerwerk drumherum oder was auch immer arbeiten.
Wie läuft eure Übertragung ab Sonntag, wenn ihr dann den Super Bowl 55 in die Wohnzimmer präsentiert? Mit Partys, großen Football-Partys, ist es ja in diesem Jahr auch relativ schwierig. Die meisten werden so im eigenen Wohnzimmer schauen müssen.
Ja, klar. Also wir werden um 23.45 Uhr werden wir anfangen mit der Übertragung. Und dann, klar, wir wollen natürlich auch ein bisschen, wollen wir die Stimmung präsentieren und die Stimmung zeigen. Und das ist, es ist ja einfach ein tolles Event auch und ein Spiel, was auch Spaß machen soll. Darum geht es ja irgendwo letztlich doch auch. Und dann, klar, werden wir im Vorlauf viel auf die Teams eingehen, analysieren, worauf man achten kann. Vielleicht auch Leute, die jetzt nun zum ersten Mal dabei sind oder noch nicht so viel gesehen haben, denen ein, zwei Sachen an die Hand mitgeben, auf die sie achten können, bestimmte Spieler, bestimmte Formationen, irgendwas in der Richtung, um da ein bisschen was mitzunehmen fürs Spiel dann selbst auch. Und dann, genau, dann, wenn das Spiel dann läuft, werden Günther Zapf und Igor Seibert das Spiel gemeinsam kommentieren und ich werde sozusagen die Analystenrolle übernehmen. Also immer wieder, wenn sich Szenen anbieten, eben die man analysieren kann, dann werden wir das hübsch aufbereiten und dann den Zuschauern präsentieren.
Günther Zapf hat wahrscheinlich schon alle 55 Super Bowls mitgenommen. Das kriegt er jetzt hoffentlich nicht mit, aber er ist wirklich ein alter Hase. Also ich kann mich an meine ersten Super Bowls in den 90ern erinnern, da hat der auch schon fleißig kommentiert. Und na klar, das ist euer Kommentatoren-Duo, aber ihr bei DAZN bietet auch an, dass man mal bei Tony Romo, der ja nun auch kein ganz schlechter Co-Kommentator ist, auch mal mit reinswitchen kann.
Ganz genau, man kann auch die englische, den Originalton quasi, Originalkommentar sich anschauen und das Spiel so schauen.
Lass uns noch mal ganz kurz Insight geben. Gibt es bei euch dann amerikanische Food, American Food oder doch sehr gesund, Banane, Apfel während des Spiels, Wasser oder dem Super Bowl angemessen doch vielleicht auch mal ein Burger?
Es ist natürlich dieses Jahr eh schwieriger, weil Corona-mäßig und da wir ja dann sowieso schon mit einigen Leuten im Studio sind, natürlich hat jeder eine Maske auf erstmal, wird dieses Jahr alles ein bisschen schwieriger sein. Das heißt eher was man schnell in den Mund stecken kann, ein paar Nüsse oder irgendwas in der Richtung. Normalerweise in einem normalen Jahr gibt es natürlich irgendwelche größeren Snacks, eine Pizza, was auch immer, sowas in der Richtung, um dann, weil wir ja doch auch schon eine ganze Weile da sind, also ich werde wahrscheinlich so ab 9:30 Uhr im Studio sein und dann werden nochmal Sachen geprobt und durchgegangen. Also wir sind ja doch schon dann einige Stunden da, bis es überhaupt losgeht und dann logischerweise fürs Spiel selbst und nach dem Spiel auch noch. Es wäre dann doch ein langer Abend.
Da braucht man sicherlich auch das ein oder andere Getränk, den ein oder anderen Kaffee, damit man da dann auch wach bleibt. Aber man ist natürlich auch vollgepumpt mit Adrenalin und dann die Müdigkeit sicherlich in dem Sinne kein Thema. Du hast schon gesagt, das war eine spezielle Saison und nach dem Super Bowl ist vor dem Draft. Eine Frage noch zum Draft, weil es kündigt sich ja an, dass da wieder so ein super Quarterback-Talent dabei ist, den sich dann Jacksonville holen könnte. Ist eigentlich jedes Jahr, dass man sagt, ein Quarterback ist immer mit dabei. Ob der dann den Durchbruch schafft, sei immer dahingestellt. Aber für den kommenden Draft, der ist schon vielversprechend, der Kollege, der da an Nummer 1 gepickt werden wird.
Ja, Trevor Lawrence, der Clemson Quarterback, wird es höchstwahrscheinlich sein. Man weiß im Draft nie genau, was passiert. Kann immer auch eine Überraschung geben, aber das wird höchstwahrscheinlich der Nummer 1 Pick sein. Also du hast völlig recht. Man muss mit den Superlativen immer aufpassen und gerade im Draft wird gerne dann gesagt, das ist das nächste Generational Talent und den darf man nicht verpassen. Aber ich glaube schon, dass es bei ihm stimmt, wenn man sagt, er ist so das beste Quarterback-Prospect, so seit Andrew Luck ungefähr, was jetzt ja doch auch 10 Jahre her ist, also so ungefähr in der Größenordnung kann man ihn, glaube ich, schon einstufen. Und dann, klar, letztlich ist immer die Frage, in was für eine Situation kommt der, wie funktioniert das mit seinen Coaches, wie klappt das alles zusammen. Das kann man ja auch auf den Super Bowl wieder zurück übertragen. Patrick Mahomes zum Beispiel kam halt in die ideale Situation in Kansas City, konnte ein Jahr noch hinter einem sehr erfahrenen Veteran Quarterback lernen, kam zu einem tollen Head Coach, zu einem tollen Quarterback Coaching Staff auch und kam dann in eine Situation, wo er starten konnte für ein Team, das quasi schon Playoff-Kaliber hatte. Wenn wir das vergleichen irgendwie, beispielsweise ein Kyler Murray kam eben 2019 in Arizona in Cardinals Team, das halt der schlechteste Kader der Liga war zu dem Zeitpunkt. Also solche Sachen spielen natürlich auch eine Rolle bei der Frage, welcher Quarterback schlägt wie ein und in welchem Ausmaß sozusagen findet es statt.
Da kündigen sich ja auch noch spannende Trades an. Den einen hat es jetzt schon gegeben zwischen Detroit und den LA Rams. Also da wird es sicherlich noch einiges geben. Weiß man auch nicht, wie es in Houston weitergeht mit dem Quarterback. Da sind noch spannende Sachen an der Tagesordnung. Also es wird auch auf jeden Fall eine spannende Offseason werden in der NFL. Und da kann man vieles von Adrian lesen bei den Kollegen von Spox. Man kann ihn am Sonntag hören bei The Zone. Und man kann auch seine Bücher lesen. Er hat das ein oder andere Buch über den Football geschrieben und man kann dich hören. Du bist ja auch selbst Betreiber eines Podcasts.
Richtig, im Downset Talk Podcast könnt ihr uns wöchentlich hören, in der Regel mit einer Vorschau immer auf den nächsten Spieltag oder natürlich dann in der Offseason Free Agency Previews, Draft Previews und so weiter.
Sehr schön. Werden wir in den Shownotes mit verlinken. Adrian, du hast uns Appetit gemacht für den Super Bowl 55. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der noch nie ein Footballspiel gesehen hat und der sagt, ach, ich schlafe da sowieso immer ein. Gib mal noch zum Schluss so eine Stimulation, warum man unbedingt einmal einen Super Bowl erlebt haben muss.
Ihr habt dieses Jahr die Chance, den größten Quarterback aller Zeiten gegen den vielleicht besten Quarterback der nächsten 10, 15 Jahre zu sehen. Also, und es könnte die einzige Chance dafür sein. Insofern auf jeden Fall einschalten.
Danke dir, Adrian, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.